Moin Tachchen, Servus und Mahlzeit. Willkommen zu Live und mit Farbe, dem Podcast von Malern, mit Malern, über Maler. Ich bin euer Host Maxe und heute geht es um das Thema von überlastet zu überglücklich.
Ja,
und da meldet sich nämlich auch schon die Stimme aus dem Hintergrund. Ich sitze heute mit einem wunderbaren Gast zusammen, mit dem Olli Gimmer. Grüß dich, Olli.
Danke sehr, lieber Max, für das Kompliment.
Na, aber so wird's von. Also wir hatten ja auch schon unser Stetig ein und zwar auf Insta mit unserem Live-Interview.
Richtig.
Und das war auch ein sehr legendäres Interview, wie ich fand, weil angesetzt war eine Viertelstunde und am Ende sind es 45 Minuten geworden.
Ja, ich bin eher ein Longplayer.
Aber es wurde auch super angenommen und jetzt gut. Gucken wir mal, dass wir das heute auch noch über den Audiokanal in die Köpfe reinbekommen.
Gut.
Und das ist ja auch ein Thema, was dich schon lange beschäftigt und jetzt ist es sogar zu einem eigenen Seminarprogramm geworden.
Ja, richtig. Wir werden gemeinsam zu dem Thema referieren. Es wird so ein, ja, ich sage es mal, so ein 5-Stunden-Vortrag mit Pause. Also wir ist Ralf Warnatz und ich. Und es geht eigentlich um ein Thema, das, ich glaube, im Handwerk so gut wie jeden trifft. Ich merke das an mir selber. Ich bin da im Prinzip mein Versuchskaninchen. Ich merke natürlich, wir haben unglaublich stabile, hohe, gute, mit hoher Wertschöpfung einherkommende Auftragslage. Aber die Geschwindigkeit um alles rum nimmt einfach zu. Die Kommunikationsgeschwindigkeit, E-Mails, WhatsApp, Telegram, was es für Kanäle gibt, klassische Telefonie, die Geschwindigkeit nimmt immer mehr zu. Und man muss einfach selbst fürsorglich sein, dass man da nicht unter die Räder kommt. Ich bin 2011 selber mal richtig unter die Räder gekommen und deshalb bin ich da, das hat mich unglaublich sensibel gemacht, das Vorkommen oder das Geschehen in 2011.
Ja, du hast damals auch über die Spirale des Glücks mit mir gesprochen.
Ja, die Spirale der Glückseligkeit.
Die Spirale der Glückseligkeit, ja. Genau. Ja. Und das ist ja auch ein Thema, was quasi damit einhergeht am Ende des Tages. Worum geht's denn jetzt in den 5 Stunden, wenn ich mich jetzt als Betrieb darauf einstelle?
Also ich kann es noch nicht auswendig, aber es geht am Ende des Tages wirklich darum, von überlastet zu überglücklich. Ich zitiere jetzt, wie das im Handwerk wirklich funktioniert. In diesem Seminar zeigen meine Wenigkeit Oliver Gimber und Ralf Warnatz auf anschauliche, praktische, sofort umsetzbare Art und Weise, wie sie in 4 Schritten aus dem Hamsterrad des Alltags aussteigen können, Lebensqualität gewinnen und dauerhaft zu Kunden und Mitarbeitern kommen, die ihre Leistung wirklich wertschätzen. Das ist so die Kernmessage, die Kernbotschaft. Und Ralf kommt aus der Ecke Leistungssport. Er ist studierter, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nichts falsch sage. Er hat gesagt, Olli, sag's bitte nicht falsch. ich bin mit Namen und Titeln und so. Er ist diplomierter Sportwissenschaftler. Und jetzt kommt das schwierige Wort, Fachrichtung Leistungspsychologie. Hat Nationalmannschaft betreut, Rennsportteams, breite Sportler, alles querbeet und hat unglaublich viele Seminare bei großen Unternehmen auch schon geführt. Und wir haben uns durch Zufall gefunden und haben gemerkt, dass wir unglaublich verzahnt miteinander arbeiten können. Und bei mir ist ja einmal mein Handwerksbetrieb so die Basis, auf der anderen Seite natürlich meine eigene Lebenserfahrung und das Buch Meine Kunden lieben mich, das fließt da alles mit ein und es geht am Ende des Tages wirklich darum, und das ist das, was ich jetzt in den letzten Jahre entwickelt habe, dass ich, auch wenn ich nicht der Typ dazu bin, gelernt habe zu delegieren, Mitarbeitern, die mein Vertrauen genießen, Dinge erledigen zu lassen. Lustigerweise können die manches besser als ich selber. Das hat mir am meisten gewundert, weil ich aber eigentlich immer dachte, ich bin das beste Pferd im Stall. Aber es gibt Dinge, in denen bin ich gut, nach wie vor. Und es gibt Dinge, da können meine Mädels und Jungs einfach besser fürs Unternehmen performen. Und sie erfahren natürlich, und das ist ein ganz elementarer Teil, sie erfahren dadurch Wertschätzung für das, was sie tun. Und das ist das, was am Ende des Tages motiviert, einen am Unternehmen auch ans Unternehmen bindet, wenn man vom Chef, von der Kunde wertgeschätzt ist, was gibt es Schöneres?
Ja, auf jeden Fall. Das Thema Wertschätzung ist auch ein Thema, was uns in dieser gesamten Podcast-Reihe immer wieder begleitet, weil das ein Thema ist, was in unserer Branche auch immer noch ein Stück weit zu kurz kommt und das auch auf beiden Seiten, also sowohl auf der Seite der Mitarbeiter, aber auch auf, ich sag jetzt mal, Chefseite, weil viele haben jetzt noch nicht eine klassische Feedback-Kultur integriert. Mhm. Und so arbeitet man häufig aneinander vorbei. Und ich finde das spannend, wo du das sagst mit dem Delegieren, also das Abgeben können. War das auch einer der Gründe, warum du 2011 deinen Ausfall hattest?
Ja, logisch. Also ich war 2011 9 Monate in ambulanter Burnout-Behandlung mit schweren Depressionen. Äußerst unangenehm, weil ich das selber von mir nie gedacht hätte. Ich habe immer gedacht, Mensch, du bist so ein Stehaufmännchen, du bist ein Kämpfer, hast eine Kämpfermentalität, du bist ein lebensbejahender Mensch. Aber da habe ich gemerkt, wenn du nicht selbstfürsorglich bist, dann, das ist so ein schleichender Prozess. Weißt du, auf der einen Seite fand ich mich ja cool, weil ich habe ja 17, 18, 19 Stunden gearbeitet und ich fand mich cool, weil ich das leisten konnte, weil ich das abbilden konnte. Ich hatte natürlich auch Erfolge, teures Auto, teure Urlaube und so. Aber irgendwann habe ich erkannt, es macht mich gar nicht mehr glücklich, es macht mich nicht zufrieden. Im Gegenteil, war ich auf dem Golfplatz, habe ich ein schlechtes Gewissen gehabt, weil ich nicht gearbeitet habe. War ich im Urlaub, habe ich ein schlechtes Gewissen gehabt, dass ich nicht arbeite. Bin ich mit meinem Sportwagen durch den Schwarzwald gefahren, habe ich ein schlechtes Gewissen gehabt, weil ich nicht gearbeitet habe. Und da habe ich eigentlich, und ich habe die Zeichen ganz bewusst ignoriert. Ich habe gedacht, ja, das ist so Lebensphase und ja, so Ende 40, ja, da denkt man drüber nach, Marathon zu laufen und ach, was weiß ich nicht noch alles. Und ich habe das wirklich für mich selber unter den Teppich gekehrt, nur das kam dann wie ein Amboss, ist mir das auf den Kopf gefallen und plötzlich stand die Welt still. Und ich stand neben mir. Ich wusste gar nicht mehr, was ich mache und wie ich es mache. Und ach, das war eine väterliche Zeit und da ist extrem viel fließt in diesen Vortrag mit ein. Weil, ganz ehrlich, ich kann einige Kollegen aus verschiedenen Handwerksbereichen um mich herum kennen, die genau auf das Ziel zusteuern, das ich damals ungewollt erreicht habe.
Ich glaube, da sprichst du auch wieder was ganz Wichtiges an. Du bist auf jeden Fall kein Einzelfall, ja, weil viele Leute, die Betriebe führen, sind auch so ein Stück weit in ihrer Position alleine. Und das geht auch schon bei den kleinsten Betrieben los. Also da reden wir von nur einer Handvoll von Mitarbeitern. Und das Gefühl zu haben, Verantwortung zu haben für alle, die quasi für mich arbeiten. Ja. Und das aber alles auch selber wuppen zu müssen. Ja. Und was war dann für dich noch so ein Grund, dass du gesagt hast, okay, also du arbeitest 18 Stunden am Tag, das ist klar, dann irgendwann schlägt die Erschöpfung auch zu, natürlich. Mhm. Du hast nicht abgegeben. Wie ging es dann weiter? Wie hast du danach, nachdem du wieder rausgekommen bist, das Ruder rumgerissen bekommen?
Also es war einmal, dass ich das Glück hatte, dass ein guter Bekannter, ja fast Freund von mir, Mediziner, mein Kardiologe, dass der die schwerwiegende Erkrankung, die ich zu diesem Zeitpunkt hatte, genau erkannte und mich zum Spezialist geschickt hat. Das war der erste Schritt in die richtige Richtung. Der nächste Schritt war, dass für mich gespürt, ja, da plötzlich jemand da war, der sich Zeit nimmt und mir zuhört, wo es hebt und was sind meine Ängste und das Gefühl, dass da, weil du hast es vollkommen richtig gesagt, Max, du hast das Gefühl, du bist alleine. Mhm. Du stehst morgens auf, es ist dunkel, es ist früh, du bist alleine. Du fährst ins Geschäft und du bist alleine. Du führst dein Unternehmen und du hast das Gefühl, so ging es mir damals auch, alle um dich herum geht's gut und du bist ein großer Teil, der dafür sorgt, dass es denen gut geht, aber die selber wissen gar nicht, wie schlecht es dir geht, weil du das auch nicht kommunizierst und du baust ja auch so eine Fassade auf, dass es niemand erkennt und dann kommen wieder so Glücksgefühle, weil du bist nach 17 Stunden, hast du immer noch Feuer und so, weißt du, also Das ist eine komplett surreale Welt. Und dann hatte ich das Glück, dass ich wirklich Menschen gefunden habe, die es gut mit mir meinen. Musste aber auch schwere Entscheidungen treffen, habe mich von meiner Frau getrennt, bin aus dem Haus ausgezogen, bin in eine möblierte 1,5-Zimmer-Wohnung gezogen. Es war nichts mehr meins. Es war eigentlich ging ein komplett neues Leben los. Meine Tochter hat den Kontakt zu mir komplett eingestellt und ich hatte das Gefühl, so jetzt wird es besser. Dann ging es aber nochmal eine Stufe weiter runter, weil ich war ja haltlos, weißt du, ich habe Schlafstörungen gehabt, dann habe ich angefangen, ich habe von jetzt auf nachher aus dem Nichtraucherstatus sofort auf 2 Schachtel am Tag, bumm, innerhalb von 2 Tagen war ich auf 2 Schachtel. Dann habe ich nachts Alkohol getrunken, um schlafen zu können und lauter zu zeigen, ich habe alles gemacht, was ich selber niemals für Möglichkeit habe, dass mir sowas passiert. Und ich war aber dankbar, dass der Arzt zu mir gesagt hat, Olli, wir machen das Ganze ambulant, weil wenn ich dich 6-8 Wochen rausnehme, kommst du nach Hause und es ist nichts mehr da. Keine Firma mehr, Familie war eh weg. Und es war für mich logisch, dass ich im Notstrombetrieb mein Unternehmen irgendwie führen muss. Und da bin ich auch meinen Mitarbeitern dankbar, weil es gibt ja auch Mitarbeiter, die spüren genau, wie es dem Chef geht. Und ich bin da wirklich gut unterstützt worden, musste trotzdem selber viel leisten, aber ich bin gut unterstützt worden. Und es war so einprägsam, dass ich sage, das, was ich damals erlebt habe, das will ich nicht, dass das andere Handwerkskollegen oder andere Unternehmer passiert. Und ich rede da ganz offen drüber und freue mich, dass es auf fruchtbare Boden fällt.
Ich glaube, du sprichst was an, was für viele auch sehr schwierig ist, nicht nur darüber zu kommunizieren, sondern sich erstmal auch selber einzugestehen. Ich glaube, das ist erstmal der erste Schritt. Und ich finde es auch so, also erstmal Hut ab und großartig, dass du da so offen und frei drüber sprichst, gerade als die große Frohnatur, die auf jubelnden Bühnen sozusagen steht, dich dann auch so einem Thema zu widmen und das da dann auch was weiterzugeben. Und ich finde es auch so spannend, dass viele, mit denen ich gesprochen habe, schon mit Betriebsinhabern, dass da sich auch Dinge abzeichnen. Also man sieht ja auch Dinge, gerade wenn man mal so den objektiven Blick drauf hat. Und das eine, was du gesagt hast, das sehe ich auch, dieses, ich habe nach 18 Stunden immer noch Feuer. Das hat ja auch quasi schon Suchtverhalten.
Ja, vollkommen.
Weil ich hab 18 Stunden Feuer, weil ich jag ja diesem Hai hinterher, was dieses kleine bisschen Dopamin, was mir noch ausgeschüttet wird in dem Moment, wo ich nochmal richtig was reiße oder nochmal irgendwo das Ruder rumreiße. Und dann kommt wieder der Schlag, ne? Und dann bist du wieder allein und dann hast du wieder das Gefühl, ne? Also zu Tode betrübt und himmelhoch jauchzend. Ja. Ne? Ja. Und dann das klassische Verhalten, du hast es ja dann auch mit Emotionen zu tun, die du die ganze Zeit mehr oder weniger versteckst. Also
vollkommen richtig.
Ja.
Vollkommen richtig.
Und irgendwann, wenn sich Emotionen ja auch nach innen leiten, also du kannst sie nicht rauslassen, also richten sie sich nach innen, sorgt das meistens für eine Art von Lähmung, die du dann versuchst zu kompensieren, zum Beispiel mit Alkohol oder mit anderen Methoden. Und deswegen ist das gerade auch so ein spannendes Thema, weil es betrifft eigentlich jede Branche.
Mhm. Ja, das ist ja auch so. Ich habe zwischenzeitlich ja auch mit meinem Comedy-Thema, das ist für mich wirklich so ein Ventil, wo ich mir auslebe und austoben kann. Aber ich halte auch in der Zwischenzeit Vorträge in Kliniken vor Patienten mit Depressionen, Burnout. Das ist der Tag der psychischen Gesundheit. Da rede ich genau über mein Thema, auch wie wichtig es ist, selbstfürsorglich zu sein, aber auch dem Leben gewisse Leichtigkeit einzuräumen, Platz für Leichtigkeit einzuräumen. Das kann beim einen sein, dass das Angeln ist, beim nächsten ist mit den Kumpels fortgehen. Bei mir ist das Witze zu erzählen, Comedy zu machen. Das ist für mich wirklich so, als würde ich 2 Finger in die Steckdose stecken, das ist einmal aufladen, die Energie des Publikums zu bekommen und dass jeder einfach so in sich selber reinhört und sich nicht als schlechter Mensch sieht, weil er das hat, sondern einfach versucht, mal wieder, wie gesagt, Freude und Leichtigkeit im Leben Platz zu geben. Und ich habe ja, da das Glück, dass ich nach wie vor, ich gehe immer noch regelmäßig zum Psychologe, weil du brauchst einfach auch, weil das verschwindet auch nicht. Und dieses Auf und Ab, das gibt es in jedem Leben. Aber ich verdamme mich nicht, dass ich sage, du bist ein schlechter Mensch, weil du das hast, sondern ich gehe auch da feinfühlig und sensibel mit mir um und versuche das einfach weiterzugeben. Und ich hatte so ein unglaublich schönes Erlebnis. Ich war als Vortragsredner in Freiburg eingeladen bei der Fliesenlegerinnung, mal abgesehen davon, bei der Hauptversammlung, dass es das erste Mal war, was mir der Obermeister gesagt hat, dass alle Innungsmitglieder da waren. Und ich hatte eigentlich erwartet, dass ich irgendwie Witze erzähle. Aber ich habe genau dieses Thema angerissen. Und es gibt halt einfach, und das ist ein ganz simples Thema, es gibt vier Punkte, die dir ganz klar zeigen, dass dein Leben in die falsche Richtung läuft. Das ist einmal das Thema, du hast keinen gesunden Schlaf mehr, du ernährst dich schlecht, du hast keine Zeit, dich in der Natur zu bewegen oder deine Hobbys nachzugehen. Und last but not least, du schaffst natürlich, jeden Stress anzuziehen. Und wenn du die vier Dinge in deinem Leben erkennst, dann such dir einen Psychologe, der dir hilft. Wenn ein, zwei anfangen zu wackeln, dann sind es die ersten Zeichen. Das ist genau das Gegenteil von der Spirale der Glückseligkeit. Das ist die Spirale in den freien Fall.
Ja.
Und da hat er mir E-Mail geschrieben, so sinngemäß. Wir haben gedacht, wir bekommen einen lustigen Handwerksmeister, der Witze erzählt, aber wir haben Tipps fürs Leben bekommen, die uns alle wachgerüttelt habe, mal drüber nachzudenken, was treiben wir gerade. Und das war auch so ein Punkt, wo ich gedacht habe, ich habe ja nur über mein Leben geredet und über das, was ich erlebt und erfahren habe. Und da war, das war auch so Initialzündung zu sagen, eigentlich macht es Sinn, das weiterzugeben, in größerem Maß. Und dann bin ich zufälligerweise Ralf Warnatz begegnet, ich glaube, er und seine Frau war beim Auftritt von mir und so sind wir in Kontakt gekommen. Und dann haben wir erkannt, eigentlich können wir fürs Handwerk oder auch zukünftig für den klassischen Mittelstand, aber wir können für die Mädels und Jungs was tun, um sie davor zu bewahren, dass ihnen das passiert, wie es mir passiert ist.
Super cool. Also danke dafür, für dieses Engagement. Um nochmal auf die vier Punkte einzugehen und auf das Thema, was du davor angesprochen hast, das Thema Leichtigkeit, also dann auch die, also ne, du hast ja gesagt, ich muss auch meinen Hobbys nachgehen können, ich muss auch in der Natur sein können und das auch in den Moment auch mitnehmen können, also nicht mit dem Kopf in der Vergangenheit hängen oder in der Zukunft, sondern auch im Hier und Jetzt sein können. Wie hast du denn diesen Schwung oder diesen Sprung, besser gesagt, geschafft? Also ich denke jetzt gerade an den Olli 2010, wie er mit seinem Sportwagen durch den Wald heizt, aber das alles gar nicht gerade genießen kann. Mhm. Und dann ein Olli 2012 auf dem Weg der Besserung. Also was ist da bei dir passiert, dass du das dann auch annehmen konntest?
Also es war einmal die Erkenntnis, wirklich rückblickend zu sagen, du hast zwar alles gehabt, aber es war trotzdem eine unglaublich große Leere da. Mhm. Du hast alles gehabt, das war die nächste Erkenntnis, aber du musstest unglaublich viel dafür leisten. Ich glaube, allein mein Fuhrpark, ich hatte ja vier Autos, ich glaube, allein mein Fuhrpark hat im Monat 10.000 Euro gekostet.
Boah, Wahnsinn.
Das konnte ich bedienen. Aber mit Entbehrung, mit Schmerz, mit Kampf, mit Blut und Schweiß, will ich fast sagen. Also, wenn ich so selber zurückdenke, sage ich, ja, man, also dir das Hirn anbohrt, dass du so einen Scheiß machst. Und das war so die Erkenntnis in der Vergangenheit, wirklich durch die Beihilfe oder durch die Hilfe meiner psychologischen Abteilung, will ich es mal nennen, zu erkennen, wie unsensibel und ja schon fast lebensgefährlich ich mit meinem eigenen Leben umgegangen bin. Weißt, ich habe ja Glück gehabt, dass ich keinen Herzinfarkt oder Schlaganfall gekriegt habe, was ja andere in so einer Situation passiert. Und auf der einen Seite die Erkenntnis, dass es so viele schöne Dinge im Leben gibt, die nichts kosten. Ein Blick im Schwarzwald, wenn du irgendwo sitzt, einfach so in Natur und zu spüren, und das ist das, ja, hier, das ist ja so die Geißel der Menschheit, auch heute, das ist.
Für alle, die gerade zuhören, der Olli hat gerade sein Telefon in die Hand
genommen. Ja, genau, ich habe gerade mein Handy hochgehalten. Es ist tatsächlich auch so, dass mir das nach wie vor noch schwer fällt, aber ich es unglaublich wertschätze, wenn ich mit meinen Kids im Freibad bin und das Telefon ist in der Tasche und da bleibt es auch. Mhm. Und es hört sich wirklich dumm und dämlich an, aber wirklich mit allen Sinnen zuzuschauen, wie sein kleiner Sohn oder wie Nala, Tochter von meiner Partnerin mit fast 8 Jahren, wie die rutsche im Freibad und Freude dran habe. Weißt du, wo jeder sagt, hey, das ist doch selbstverständlich, ja, aber nein, das wirklich, wirklich, wirklich wahrzunehmen, das ist was ganz Besonderes. Das ist für mich, kriege ich fast Gänsehaut, wenn ich darüber rede, das ist wirklich was Außergewöhnliches.
Cool. Jetzt bist du auch erfolgreicher Autor.
Richtig.
Richtig. Also in vielerlei Hinsicht. Meine Kunden lieben mich ist ja nicht nur das einzige Buch, was du geschrieben hast.
Genau.
Du hast ja auch Deutsch, Handwerk, Handwerk, Deutsch geschrieben, soweit ich das noch richtig auf dem Schirm habe.
Da sind wir noch dran. Das ist noch nicht raus. Aber ich habe meine Autobiografie ist seit, jetzt muss ich überlegen, Mitte letzten Jahres raus. Mhm. Also natürlich bis zum damalig aktuellen Zeitpunkt, kombiniert mit dem einen oder anderen Witz, aber halt auch meine Lebensgeschichte. Es geht um meine Familie, es geht um meinen Handwerksberuf, um meinen Handwerksbetrieb, um meine Erkrankung, die ist da auch ein elementares Thema drin. Dann gibt es ein Witzebuch, also und das Thema Handwerk, Deutsch, Handwerk, da bin ich intensiv dran. Es ist eine Sammlung, weil es gibt ja so viele Anekdoten, Kurzbegrifflichkeiten und so vieles mehr. Also das wird noch, ist noch ein spannendes Projekt.
Wir bleiben gespannt. Also ich hoffe, ich erfahre es mit als Erster.
Da kannst du davon ausgehen, Max.
Meine Kunden lieben mich ist ja auch ein Buch, was dich ja auch in deinem Schaffen begleitet, beziehungsweise dein Schaffen als Olli Gimmer und Chef von Optimaler sozusagen, was dieses Buch inspiriert hat. Und da können wir auch, glaube ich, ganz gut wieder die Brücke zum Thema Spirale der Glückseligkeit sozusagen finden. Wie kann ich am Ende mein positives Gefühl auf meine Kunden übertragen und wiederum das, was ich dann an Feedback zurückbekomme, für mich nutzen, um mich auch gut zu fühlen?
Vollkommen richtig. Es ging eigentlich, also das Buch ist entstanden, die ersten Pläne waren in 2005, 2006 ging es eigentlich los, weil es immer wieder die Fragestellung von anderen Handwerkern gab, die zu mir kamen und gesagt haben, Olli, was machst du anders mit einer Firma als wir? Und dann sage ich, warum? Ja, weil der Kunde XY hat gesagt, nehmen Sie sich ein Beispiel an der Firma Gimbo Optimaler. Mhm. Und dann habe ich einfach mal die Kunde gefragt, was das für Themen war. Und dann ging es halt so mit dem Pipi, Sie sind immer erreichbar. Wenn sie nicht erreichbar sind, gibt es einen Anrufbeantworter. Sie sind pünktlich, sie sind vorbereitet, die Mitarbeiter arbeiten sauber und so weiter. Also weißt du, Dinge, wo du sagst, kleines Einmaleins, aber in Summe gefasst Dinge, die Kunden nach wie vor begeistern. Und ich habe das ja mit so einem Augenzwinkern, meine Kunden lieben mich, weil das in Deutschland ist das ja, in Amerika sagt ja jeder, ich liebe meinen Getränkehändler und ich liebe mein Auto und ich liebe mein Fastfood-Restaurant. In Deutschland ist das Thema Liebe ja sehr, das polarisiert ja. Und deshalb habe ich ganz bewusst gesagt, meine Kunden lieben mich. Am Ende des Tages sagt es einfach nur aus, dass wir eine sehr emotionale Verbindung zu unseren Kunden haben, zu viele unserer Kunden und unsere Kunden wiederum eine emotionale Beziehung zu unseren Mitarbeitern. Und wenn du Kunden hast, die dann sagen, Sie, Herr Gimber, ich brauche kein Angebot und ich will auch keinen Termin, sondern ich hätte gern, dass der Herr Müller-Meyer-Schmidt mein Optimaler, dass der das macht. Und wenn der frei ist, dann kommt er zu mir. Und wenn du diesen, das schaffen wir natürlich auch nicht jeden Tag und bei jedem Kunde, aber wenn du solche Highlights hast, dann erreichst du das, was mich mal ein Reporter gefragt hat, Herr Gimber, als Handwerksmeister, als Unternehmer, was ist Ihre größte Aufgabe? Dann sage ich, Kunden zu finden, die wertschätzen, was wir tun. Denn wenn der Mitarbeiter wertgeschätzt wird und das Unternehmen wertgeschätzt wird, dann entsteht da wirklich unglaublich viel draus. Und auch die Bindung des Mitarbeiters zum Unternehmen ist eine ganz andere, wenn er Wertschätzung erfährt. Und ich will es mit einer kurzen Anekdote beenden. Ich habe einen Vortrag gehalten, 21 im Spätjahr in Bad Alexandersbad bei Helfrecht Unternehmenssysteme. Und da war vor mir Heiner Brand, der ehemalige Nationaltrainer der deutschen Handballnationalmannschaft, hat einen Vortrag gehalten über Teambuilding. Und er hat zwei Dinge gesagt, die ganz elementar sind. Einmal, es gibt ja die unterschiedlichste Führungsstile. Aber er hat gesagt, der Wille zur Führung des Chefs muss immer erkennbar sein. Egal, ob du jetzt gerade, weil es war ja damals so ein riesen Thema, als Deutschland Weltmeister geworden ist, war er ja mit dem Team nach dem Halbfinale im McDonald's, da ist er ja in der Bildzeitung verrissen worden, wie kann man nur sowas machen? Aber er hat dem Team versprochen, damals war der Spielführer, der Captain war der Gretsche, der kam zu ihm und hat gesagt, Chef, wenn wir das Spiel gewinnen, dürfen wir zum McDonald's. Da hat er gesagt, alles klar, wenn das für euch Motivation ist, dann verspreche ich euch das. Das war also ein Thema, dass ich dachte, ja, das ist bei mir eigentlich genau das Gleiche, dass ich einen viel partnerschaftlicheren Stil mit meinen Mitarbeitern pflege, aber trotzdem, ich bin Sternzeichen Widder, man sagt ja so, natürliche Autorität ist dem Sternzeichen, wird diesem zugeschrieben, diese Chefposition, die muss immer erkennbar sein. Das war das eine Thema. Und das nächste Thema war, auf eine Frage aus dem Plenum, wie er die Motivation sieht, ob das Geld dann die Prämie, Weltmeister zu werden, die Motivation war, dann hat er gesagt, nee, es ging nie ums Geld. Es geht immer um den Titel. Und das ist genau das Gleiche in einem Handwerksbetrieb. Es geht nicht darum, dass der Mitarbeiter das Maximum verdient, sondern dass er den Titel, in dem Fall ist der Titel die Wertschätzung des Kunden, dass er es schafft, dass der Kunde sagt, Sie sind ein super Profi. Das, was ich gemacht habe, das ist Champions League. Das will der Mitarbeiter hören. Und wenn er das erfährt, dann ist dem, wenn er heimgeht, egal ob er einen Euro mehr verdient, einen Euro weniger verdient als ein Kollege beim Kollege Malermeister XYZ, sondern er geht nach Hause und er bringt diese Emotionalität auch in seine Familie. Und wenn jemand nach Hause kommt und fühlt sich wertgeschätzt und fühlt sich gut, der geht mit seiner Lebensgefährtin, Frau, Partnerin, Partner, was auch immer, mit seinen Kindern, mit seinem Umfeld ganz anders um, wie wenn er nach Hause kommt und sagt, ich verdiene zwar viel Geld, aber ich habe einen miesen Job. Das funktioniert auf die Dauer nicht. Und darum geht es am Ende des Tages.
Da schließt sich der Kreis auch wieder. Also ne, wie frustriert kann ich nach Hause kommen und was hat das natürlich dann auch auf die Säulen meines Lebens alles Auswirkungen? Ne? Nur, also ne, wenn du sagst, okay, Arbeit ist eine Säule, Familie ist eine Säule, Hobbys, Freunde, ne, das sind ja alles Themen, wo du sagst, das sind Ankerpunkte für mich. Mhm. Aber wenn eine anfängt richtig zu wackeln, dann überträgt sich das ja natürlich auch auf die anderen. Und Arbeit ist... Da ist Wertschätzung ein ganz großes Thema. Also ich weiß nicht, wie oft ich jetzt, glaube ich, schon im Podcast diese Umfrage wieder von unten hochhole, wo Mitarbeiter gefragt wurden, was ist denn jetzt der Grund für dich zu wechseln? Mhm. Und was glaubst du, an welcher Stelle steht's Geld?
Unter der Top 3 wahrscheinlich.
Auf Platz 4.
Okay, okay.
Also Geld war nicht das Hauptthema, warum die ein Unternehmen verlassen haben. Ja. Und das ist, glaube ich, immer noch, also klar, du musst auch genügend zahlen, dass ein Mitarbeiter sich versorgen kann und auch seine Familie mit versorgen kann. Das muss schon gegeben sein, aber wenn du sagst, es geht um den 1 Euro mehr oder weniger, den ich vielleicht auf der einen Straßenseite verdiene als hier, dann spielt das alles gar keine Rolle mehr, sondern da ist dann genau das Thema Wertschätzung. Was kriege ich an Wertschätzung? Was kriege ich an zusätzlichen Leistungen vielleicht auch noch geboten? Also da gehört dann vielleicht mal dazu, darf ich einen Firmenwagen privat nutzen? Das ist ja auch eine Form der Wertschätzung.
Vollkommen richtig. Ne? Vollkommen richtig.
Genau. Und natürlich auch, auf welche Baustellen werde ich geschickt? Ja. Habe ich einen weiten Weg zur Arbeit? Und Wie sind die Kunden? Also bin ich jetzt, jetzt mal so ganz, ganz plump gesprochen, bin ich ein Familienmensch, aber ich bin eigentlich das halbe Jahr nur auf Montage.
Ja, ja.
Na, und das sind dann alles solche Themen, die dann damit reinspielen.
Und das, über das Thema rede ich auch, wie gesagt, in unserem Vortrag von überlastet zu überglücklich, dass das eine der absolute Chefaufgabe ist. Erstens mal, das ist jetzt zum Beispiel auch bei mir in der Firma meine Aufgabe, drauf zu achten, weil wir haben natürlich auch Baustelle in Stuttgart, in Baden-Baden, in Karlsruhe und so weiter auswärts. Aber immer drauf zu achten, das gleichmäßig zu verteilen, dass das eine Team nicht sagt, oh, wir müssen immer die weite Wege fahren. Dann, wie du richtig sagst, mal zu sagen, Auto mitnehmen, oder bei uns gibt es zum Beispiel noch das Fitnessstudio, wird noch bezahlt, und beim einen oder anderen gibt es noch einen Tankgutschein on top. Und also da hängt schon viel dran, und wirklich darauf zu achten, dass, auch wieder so ein kleines Beispiel aus meinem Leben, mein bester Kunde hat mir mal angerufen und gesagt, Gimba, kommen Sie mal geschwind vorbei, ich muss Sie was fragen. Und dann bin ich zu ihm hin, und da haben wir eine Jugendstilvilla, so ein denkmalgestütztes Objekt für ihn gemacht, und dann sagt er, Sie müssen mir mal sagen, was Sie Ihre Mitarbeiter ins Essen tun. Dann sage ich, warum, was ist denn? Sagt er, Ihre Vorarbeiterin kam zu mir und hat sich per Handschlag bei mir bedankt, dass sie bei ihm arbeiten darf, weil sie dort ihr komplettes handwerkliches Know-how und ihre Fähigkeiten zeigen und ausleben darf. Und darum geht's. Es gibt natürlich Mitarbeiter, die streichen oder spritzen gern mit dem Airless Tag für Tag tausende Quadratmeter. Wunderbar, darf jeder machen, der das gern macht. Aber wenn du jetzt zum Beispiel, wie gesagt, meine Mitarbeiterin, die gern Holzwerk mit dem Pinsel lackiert, die gern Oberflächegüte Q4 herstellt, also für die Nichtmaler feinste Oberflächegüte und solche Dinge, und sie den Beruf aus diesem Grund ergriffen hat, dann ist das pure Motivation. Und wenn der Kunde dann auch noch kommt und sagt, toll, mein Herr Kaya, du kennst den ja zwischenzeitlich, ja. Da hat mein bester Kunde, wo wir das Firmengebäude gemacht haben, hat er gesagt, Herr Gimba, wisst ihr was? Ich freue mich jeden Morgen, wenn ich in meine Firma komme, weil ich sehe, was ihr für einen tollen Job gemacht habt. Und das hat dann natürlich auch mein Projektleiter, mein Herr Kaya, dann in Verbindung mit dem Trinkgeld zugerufen, und dann hat der 4 Wochen Luft unterm Schuh gehabt und ja, war super motiviert.
Ja, cool.
Und die Kunde zu finden, das ist eine absolute Chefaufgabe. Auch Mitarbeiter davor zu beschützen, dass es ein Kunde ist, der das Leben schwer macht, das ist auch eine Chefaufgabe. Weil die gibt es nämlich auch, da dürfen wir uns nichts vormachen. Da draußen in der freien Natur gibt es welche, die stehen morgens auf und wollen irgendjemand wehtun. Und da musst du gucken, dass du ganz, ganz weit weg bist.
Ja. Wo wir nochmal zu deinem Top-Kunden kommen, ist das auch der gleiche mit dem Musikinstrument?
Nee, das ist ein anderer.
Aber das ist auch eine tolle Anekdote.
Das zeigt wieder, und das ist ja auch, wie gesagt, das führt sehr weit. Aber ich gehe gern auf deine Steilvorlage ein. Also ich versuche es wirklich kurz zu sagen. Es war ein Nichtkunde, der mich angerufen hat, weil eine Mitarbeiterin am Zebrastreifen kalt hat. Also Kurzgeschichte, meine Frau Giesinger hat am Zebrastreifen kalt, da stand ein älteres Ehepaar, und sie hat denen signalisiert, ich habe euch gesehen, laufet bitte. Das hat dieses ältere Ehepaar dazu gebracht zu sagen, wir wollen gerade unser Haus innen renovieren, was für eine nette Malerin, was für ein schön frisch geputztes Malerauto, da lege ich auch unglaublich viel Wert drauf. Nicht nur auf die Arbeitskleidung, sondern auch auf die Firmenfahrzeuge. Und dann habe ich bei mir angerufen und ich bin dahin, ich war pünktlich, und die Spirale der Glückseligkeit bringt ja auch mit, dass wir circa bei knapp 75% Auftragstrefferquote sind. Das heißt, von 10 Angebote holen wir 7,5 Aufträge, was zur Folge hat, dass wir viel weniger in die Beratung müssen als der große Teil unseres Wettbewerbs, die vielleicht bei unter 40% oder sogar weiter drunter liegen. Ich weiß gar nicht, wo der Branchenschnitt gerade liegt. Und infolgedessen habe ich mehr Zeit für die Beratung. Was heißt mehr Zeit? Ich kann viel intensiver zuhören, was mir meine Kunden sagen oder auch zwischen den Zeilen mitgeben. Und in dem Fall war, der Kunde sagte zu mir, sehen Sie, gehen wir da hin. Und da ging es normal um Decke, Wand, Anstrich, nichts, keine Raketenwissenschaft. Da hinten steht mein Cembalo, das ist frisch gestimmt, das ist mein Ein und Alles. Und ich habe nur ins Angebot reingeschrieben, dass wir das Cembalo mit so einer Schutzumhausung aus Spanplatte schützen, dass dem gutes Stück nichts passiert. Und dann hat er mir ein paar Tage später dann natürlich auch verbindliche Zusage, sie erhalten das Angebot innerhalb von einer Woche, der hat es nach 4 Tagen gehabt, dann ruft er an und sagt, sie, Herr Gimber, jetzt muss ich Ihnen ja mal eins sagen, Sie sind mit Abstand der teuerste von meinen 3 Maler, die ich angefragt habe. Aber Sie kriegen da Auftrag. Sag ich, warum? Da sagt er, Sie sind der Einzige, der verstanden hat, was dieses Instrument wert ist, was es mir bedeutet. Der emotionale Wert ist noch viel mehr. Und Sie sind der Einzige, der das glasklar beschrieben hat, was Sie mit diesem wertvollen Stück anstellen. Und es hat in mir so ein hohes Vertrauen in Sie und Ihre Person, in Ihr Auftreten entwickelt, dass ich gesagt habe, Sie sind der Einzige, der das hier machen kann. Und was ist daraus entstanden? Wir haben dann nicht nur das Haus von innen renoviert, sondern von außen. Dann 2 Jahre später haben wir nochmal das komplette Holzwerk. Also es sind insgesamt roundabout 100.000 Euro Auftragsvolumen daraus entstanden. Nur weil ich zugehört habe und erkannt habe, um was es da eigentlich am Ende des Tages geht. Und über solche Dinge rede, weil ich will natürlich auch meine Kollegen davor beschützen. Und da sind wir wieder bei überlastet zu überglücklich. Wenn du überlastet bist, dann hast du keine Zeit, deine Kunden zuzuhören. Die Nachrichten, die sie versenden, in dem, was sie vielleicht nicht sagen, die zu erkennen. Und bist du im Hamsterrad und du hast vielleicht eine Trefferquote von nur 25%, dann musst du einfach viel, viel mehr rennen als ich. Ja, und da sage ich viele, Olli, warum willst du das deinen Kollegen erzählen? Das macht man doch nicht, das sind doch Geheimnisse. Ich sage, wenn wir alle besser werden, kriegen wir bessere Preise. Der Wettbewerb wird vielleicht ein bisschen anspruchsvoller, aber jeder ist aufgefordert, besser zu werden. Und das, ich glaube, das schadet dem Handwerk nicht.
Nee, ganz im Gegenteil. Ich glaube, das bringt uns als Branche auch gesamtheitlich voran, wenn wir da alle daran partizipieren einfach. Und ich finde diese Geschichte immer wieder so toll, deswegen war es mir jetzt auch wichtig, das nochmal
anzusprechen. Und das wird belächelt, weißt du, das ist ja das, Max, sorry, dass ich dich unterbreche, aber das wird belächelt, weil es sind, viele sagen ja, Olli, das, was in deinem Buch steht, das wissen wir doch alle, aber dann sage ich, dann müsst ihr das auch machen. Und die das verstehen, die sage ich nachher, hey, das ist unglaublich. Unglaublich.
Ja, am Ende ist es ja so, Kleinigkeiten sind nichts und alles. Und das beschreibt dieses Buch so wunderschön. Also es geht ja darum, ich kann halt nicht am Montag mit dreckigen Klamotten vorm Kunden stehen. Ne? Also ich habe jederzeit die Möglichkeit, meine Hose auch zu waschen und kann auch nicht rauchend vor dem Termin da ankommen und auch nicht zu spät ankommen. Also ne, das sind ja, wie gesagt, alles Kleinigkeiten. Aber vollkommen richtig. Am Ende des Tages macht das alles aus, ne, wo du auch vorhin gesagt hast, ne, das Auto sieht ordentlich gepflegt aus und ist gewaschen. Ja, das sind dann alles die Themen, die dann damit reinspielen, die dann einen Gesamteindruck auch vermitteln und einen ersten Eindruck. Und den kannst du nicht wiederholen.
Ja, vollkommen richtig. Und das, klar, natürlich, wenn du dich in diese Richtung entwickelst, ist das ein Dauerprozess. Du musst da ständig die Finger in die Wunde legen und du musst das, aber das habe ich auch gelernt, das mit Humor zu kreiere und mit Humor zu transportiere. Einfach einmal freitags zu seinen männlichen Mitarbeitern zu sagen, Jungs, Montag frisch rasiert, frisch gewaschen und ihr wisst ja, ich habe immer ein Päckle Pfefferminztrops im Auto. Ja. Und dann kann auch mal sein, wenn einer aus dem Wochenende kommt und hat irgendwie die große argentinische Schlachtplatte gegessen und da waren 24 Kilo Knoblauch drauf, dann kriegt er halt von mir auch, bis er dort auf der Baustelle ist, mal 3-4 Pfefferminztrops eingeworfen, dass das einigermaßen erträglich ist. Also es ist immer die Frage, wie man es transportiert. Ja. Wenn du der klassische Patriarch bist, der das Boot und ihr müsstet und das und zell und jenes. Nee, es hat jeder seinen eigenen Führungsstil. Daraus entsteht natürlich auch, dass er Mitarbeiter kommt, die zu ihm passen. Und dann musst du das einfach nur so transportieren, dass sie die Sinnhaftigkeit erkennen. Und ich glaube, wenn ich Stand heute sagen darf, dass wir mehr als ein Jahr Auftragsvorlauf haben, was wir noch nie hatten, dann ist das ein Produkt dessen, was wir im Vorfeld alles geleistet haben.
Und das vor allen Dingen auch in der jetzigen Zeit. Wenn wir auch mal gucken, wo sich gerade der Markt hin entwickelt, ja, und dass es auch schon Betriebe gibt, die auch Schwierigkeiten haben.
Ja, vollkommen richtig.
Ist das eine Wahnsinnsleistung?
Ja.
Also ich muss da bloß gerade an Arztpraxen denken. Da klingelt es gerade bei mir wieder im Hinterkopf.
Ja, wir sind da unglaublich breit aufgestellt. Es sind tatsächlich auch die eine oder andere der Arzt- bzw. Zahnarztpraxis. Es sind aber auch unglaublich große Privatkundeprojekte dabei. Also ich bin manchmal selber sprachlos, wie viele wohlhabende, reiche Menschen es hier im Umfeld gibt, Stuttgart, Pforzheim, Baden-Baden und Umgebung, also Karlsruhe. Und da sind wir hinkommen über Weiterempfehlungen, nicht weil wir der Billigste waren, sondern weil wir empfohlen worden sind. Aber wir machen auch klassische Wohnungsrenovierungen für unsere ältere, alte Kunde, die schon teilweise 40, 50 Jahre Kunde bei uns sind, unglaublich, auch mal da eine Küche zu streichen. Das musst du mit der gleichen Motivation angehen wie alles andere, weil die reden ja auch untereinander. Und wenn dann plötzlich vielleicht der Sohn oder die Tochter oder das Enkelkind, wenn die Oma sagt, der Gimba ist nach wie vor der Beste und die putze hinterher und die sind freundlich und die haben alles dabei und sie halten sich an alle Termine, dann, wie gesagt, du kannst dich nicht, das Thema Kommunikation, da gibt es so viele Kanäle und Handwerk hat nach wie vor oder unvermindert viel mit Weiterempfehlung zu tun.
Ist nach wie vor Position Nummer 1 der Auftragsgenerierung. Ich komme mal wieder mit meinen Statistiken um die Ecke. Also es sind über 40% der Aufträge werden noch durch Weiterempfehlungen sozusagen eingeholt. Und Platz 2 ist erst das Internet.
Ja.
Gut, jetzt muss man auch dazu sagen, heutzutage ist es häufig so, dass wenn jemand über eine Weiterempfehlung kommt, dass man dann trotzdem auch online guckt, was ist das für einer.
Yeah.
Aber klar, Weiterempfehlung ist das A und O. Also du musst schon irgendwo online so präsent sein, dass man dich findet, am besten mit einer Webseite und mit einem Google-Eintrag.
Yeah.
Aber die Weiterempfehlung ist ja das, was dann sozusagen die Aktion mit sich bringt. Und ich kann mir das auch gut vorstellen, Ihr macht das ja auch, also man merkt das ja auch, das hat ja eine Seele und eine Kultur hier im Unternehmen. Und ich glaube, das ist auch so eine Herausforderung, das als Unternehmer herzustellen, erstmal diese Kultur und diese Unternehmensseele zu nähren, dass die Leute dann auch sagen, ja, ich bin hier, weil ich finde meinen Chef authentisch und der hat seinen Stil und den mag ich und deswegen arbeite ich hier gerne. Und auf der anderen Seite, ich darf am Sonntag auch mal die argentinische Schlachteplatte mit 24 Knoblauchzehen in mich reinpfeifen. Weil ich weiß, der Olli, der schmeißt mir dann, der gibt mir das am besten noch intravenös oder mit dem Trichter die Drops rein, das ist auch okay.
Ja.
Und aber das erfordert halt auch, glaube ich, eine gewisse Zeit, bis du sowas aufgebaut hast.
Vollkommen richtig. Vollkommen richtig. Hätte mir mal einer vorher gesagt, wie lange das dauert, hätte ich mir es echt überlegt. Aber ich habe ja, wie gesagt, vor 44 Jahren meine Lehre begonnen im elterlichen Unternehmen, weil mich keiner haben wollte, weil mein Papa damals Obermeister war und dann ist da dann schwierig und Konkurrenzdenken und so weiter. Und habe dann 85 die Meisterprüfung abgelegt, beziehungsweise 85, 86 war in Stuttgart. Und unser Malerbetrieb war einer von vielen hier in der Pforzheimer Gegend. Und ich habe eigentlich schon immer die Fähigkeit meiner Mitarbeiter, meiner damaligen Mitarbeiter, und ich habe ja noch einige aus der Zeit, als die Firma noch meine Eltern gehört hat, habe ich ja noch. Und ich habe das Potenzial und das, was die können, das habe ich einfach erkannt. Und ich habe gedacht, warum müssen wir in Anführungszeichen nur die normale Jobs machen? Wir können doch viel, viel mehr. Und ich hatte von Anfang an, als ich 1992 meine Eltern das Unternehmen abgekauft habe, weil ich ja drei Geschwister habe, die Vision gehabt, ich will für die, wie man es auf Neudeutsch sagt, für die Hot Volley, für die obere 10.000, für die will ich arbeiten. Weil es war mir klar, der Billigste und der Schlechteste kann jeder sein, da gehört nichts dazu. Das ist der minimale Anspruch. Aber ganz oben in der Champions League zu spielen, da musst du abliefern. Und da wollte ich hin, auch raus aus der Vergleichbarkeit und so viele Dinge. Und Ja, ich sage ja, wir erleben Sachen, da bist du sprachlos. Da bist du sprachlos. Ich will nicht zu viel verraten, aber da gibt es noch einiges für die Zukunft zu berichten.
Das glaube ich dir sofort und unbesehen. Und ich finde das, aber auch hier wieder spannend, was du sagst. Okay, das war deine Ambition. Du wolltest die Creme de la Creme der Kundschaft sozusagen haben und wolltest aber auch die Creme de la Creme der Arbeit dafür abliefern.
Vollkommen richtig.
Jetzt kann ich mich aber auch anders ausrichten. Das kann ja, ich muss ja nicht der Schlechteste und der Günstigste sein, weil das will am Ende des Tages eigentlich keiner. Also das will kein Kunde und das will auch kein Betrieb. Aber ich kann mich ja auch anders ausrichten, dass ich sage, okay, ich konzentriere mich jetzt auf Metern. Dass ich sage, ich nehme die Airless und mache hier meine 1000 Quadratmeter. Ja. Das kann auch eine Methode sein, wo man Spaß hat und Geld verdienen kann.
Richtig.
Oder ich konzentriere mich auf das Thema Beratung, dass ich sage, okay, ich nehme Privatkunden, aber mache ganzheitliche Beratung zum Beispiel noch mit Möbelkonzept dazu oder mache Sonnenschutz noch mit dazu. Und so kann sich ja jeder auch spezialisieren und aus der Vergleichbarkeit rauskommen.
Vollkommen richtig. Das war jetzt auch einfach nur plakativ gesprochen, vollkommen wertfrei. Ich bin ganz ehrlich, wenn ich teilweise sehe, das muss man, meine Tochter hat mal einen wunderschönen Satz zu mir gesagt, Papa, lügt dir die Welt nicht schön. Man muss natürlich sich über eins im Klaren sein, das Kundenklientel, das wir teilweise bedienen, das erwartet schon so gut wie zu 100%, dass ich jeden Tag vorbeischaue. Das musst du natürlich abliefern. Und da schaue ich dann schon das eine oder andere Mal neidvoll zu meinen Kollegen, die eher Großprojekte machen, wo du weißt, okay, montags, mittwochs und freitags kommt eine Palette Innenfarbe, Spritzspachtel, whatever, die Baustelle läuft 12 Monate und alles gut und du musst eigentlich das Ding nur am Laufen halten, in Anführungszeichen. Das hat natürlich schon seinen Charme und logischerweise gibt es in dem Bereich auch viele, die da richtig gutes Geld verdienen. Also das hat auch, über was ich rede, das steht auch für mich selber der monetäre Grund nicht im Vordergrund oder das Monetäre ist nicht die Triebfeder, sondern die Wertschätzung ist meine Triebfeder. Ich bin ehrlich, ich verdiene genauso viel, wenn nicht sogar phasenweise mehr, als in den Zeiten, wo ich 19 Stunden gearbeitet habe. Ich habe unglaublich viel mehr Spaß und Freude im Umgang mit meinen Mitarbeitern, mit meinen Kunden, mit mir selbst. Und ich glaube, darauf kommt es an. Erfolg kommt dann, wenn man was mit Herzblut macht von allein. Und das ist ja egal, wie du richtig gesagt hast, ob du Quadratmeter machst, ob du, was weiß ich, Brückenmarsch oder Brandschutz oder whatever. Es gibt ja so viele Felder in unserem wunderschönen Malerberuf und Peripherie in der Peripherie, dass es jeder für sich selber rausfinden muss. Ich habe mich für das Thema entschieden, mit allem Gute und allem Schlechte, was dazugehört, dass natürlich auch ein Privatkunde, der wie jetzt gerade für 15 Millionen an sein Elternhaus anbaut, dass der auch mal nachts um 9:30 anruft, wenn ihm gerade irgendwas in den Sinn kommt, gibt es zwei Möglichkeiten, du hast das Telefon ausgeschaltet oder du gehst hin, weil du dir darüber im Klaren bist, dass der jetzt gerade vielleicht was loswerden will. Das muss jeder für sich selber entscheiden, wie er mit der Situation umgeht. Zwischenzeitlich schalte ich dann irgendwann um 18 Uhr ab, weil ich, wie gesagt, rein aus selbstfürsorglichen Gründen sage ich, mein Geist muss irgendwann Ruhe, weil wenn es dann vielleicht doch ein Problem ist, wirst du es in der Nacht nicht los und du wirst es auch nicht besser machen. Aber das muss jeder für sich frei entscheiden. Und ich biete Hilfestellung mit Ralf Warnatz gemeinsam. Wir bieten Hilfestellung, mache sensibel für das Thema, genau weiterführend in die Unterstützung bis hin zum Coaching in die Unternehmen. Und ich freue mich immer, wenn ich auf glückliche, zufriedene, gesunde Handwerkskolleginnen und Kollegen treffe, die Freude haben an dem, was sie tun. Und wie gesagt, nicht drüber nachdenken, ob sie einen Euro mehr oder weniger verdienen, sondern einfach in dem aufgehen, was sie tun. Das macht mich glücklich. Und wenn sie Input von mir bekommen und es hilft ihnen weiter, ist es noch viel besser.
Und du dann den Leuten auch ansiehst, dass sie sich in der Spirale der Glückseligkeit befinden.
Vollkommen richtig.
Vollkommen richtig. Ja. Ich glaube, das ist auch ein schönes Schlusswort für heute.
Sehe genauso.
Ja, dass wir da an der Stelle andocken. Dann vielen Dank an alle, die zugehört haben.
Von meiner Seite natürlich auch. Und ich ende ja eigentlich für mich in meinem Comedy-Thema immer gleich, weil ich aus eigenen Dingen weiß, worüber ich rede. Ich sage immer, gesund werde, gesund bleibe und niemals der Humor verliere, sonst wird es wieder ernst. Und am anderen Ende war der Olli.
Vielen lieben Dank. Dankeschön an den Olli, dass er heute dabei war. Und wir freuen uns natürlich dann auch schon wieder auf die nächste Episode von Live und mit Farbe, dem Podcast von Malern mit Malern über Maler. Bleibt gespannt. Bis dahin, gute Zeit.